Die Tragödien der letzten Tage, der letzten, eigentlich Anfang des Jahres schon, die berühren uns, die nehmen uns mit. Beben, Tsunami, politische Umstürze direkt vor der europäischen Haustür. Diese Welt ist in Aufruhr. Und der Sturm, der um uns her weht, der lässt so das Innenpolitische, das, was uns näher ist, eigentlich näher ist, ja irgendwo ins Abseits treiben. Kaum einer erinnert sich daran, dass wir vor 8 Wochen noch einen anderen Verteidigungsminister hatten. Karl Theodor zu Guttenberg. Dieser gute Mann hatte abgeschrieben, der wurde in der Schule wohl nie erwischt, sonst hätte er gewusst, dass es nicht ohne Folgen geblieben wäre. Und so hat er sich das bei seiner Doktorarbeit ähnlich erlaubt. Und die Quittung kam, er wurde richtig aufs Korn genommen, von den eigenen Leuten und von der Opposition. Und dabei war er eigentlich ein Superstar. Der aufsteigende Stern am Politikerhimmel. Ein starker Mann, dem man zugetraut hätte, dass er eine große Rolle spielt in Deutschland. Eigentlich das, was man sich wünscht, einen starken Mann zu haben, der Entscheidungen trifft, die mehrheitsfähig sind, die vielleicht sogar unbequem sind, aber der einen führt, ein Anführer für ein Volk. Gerade jetzt, wo der Krieg gegen Libyen begonnen hat. Und dieser Karl Theodor zu Guttenberg, der hatte was. Mal abgesehen davon, dass er adelig war. Allein daran haben sich ja schon viele Leute gestört. Ein adeliger, vornehmer Mann mit 2 hübschen Kindern, einer hübschen Frau, die sich auch noch politisch engagiert. Harald Schmidt hat ihn so ein bisschen aufs Korn genommen. Er sagte, man hatte den Eindruck, dass neben der Lichtgestalt Karl Theodor zu Guttenberg im Parlament nur 600 Glühwürmchen stehen würden. Das war ein Zitat. Der Mann, der hatte ein wirklich gutes Benehmen, der konnte sich darstellen, der saß mit der Lederjacke und der Fliegerbrille im Hubschrauber und dann wieder eloquent im Anzug im Parlament und natürlich in sämtlichen Talkshows, die man so haben konnte. Dieser Mann hatte Charme, der konnte die Leute vereinnahmen, sie für sich gewinnen. Und obwohl er nicht lang dabei ist, wurde er schon gehandelt als der Bundeskanzler, der Anführer für dieses Volk hier. Einer, der selbstbewusst ist, der die Probleme lösen kann. Das ist doch etwas, jemand, nach dem man sich sehnt. Das wäre doch wirklich jemand gewesen, der kompetent, erfolgreich, mal ehrlich seine Meinung sagen kann. Ein starker Mann eben, den man doch wirklich gut gebrauchen könnte in so einer unruhigen Zeit, oder? Und vielleicht haben das nicht nur die Leute heute gedacht. Vielleicht haben das auch die Leute damals gedacht, in Israel. Und viele machen ja mit bei dieser Bibellese. Und bestimmt haben viele von euch auch die letzte Woche begleitet. Und da ist das Volk Israel gerade an einem besonders schwierigen Punkt. Es wird stark bedrängt von außen. Und die Leute sagen, wir brauchen einen König. So kann es nicht weitergehen. Wir müssen unsere Staatsform ändern. Und das ist ein Riesending gewesen. Ein Riesenanspruch. Sie wollten einen König, genau wie alle anderen Völker um sie herum. Samuel, der Prophet, der große Mann im Staat, der findet die Idee nicht sehr gut und Gott auch nicht. Aber trotzdem macht Gott den Weg frei, aber nicht ohne zu sagen, was denn Pflichten und Rechte des Königs sind. Und auch, was auf dieses Volk zukommt, wenn sie sich darauf einlassen. Aber wer bitte soll das sein? Wer bitte ist denn mehrheitsfähig? Wer hat bitte die Weitsicht und die Energie, so einen Stammesverbund in die Einheit zu führen? Wer hat denn bitte das militärische Geschick dazu, dieses Volk zu führen? Die Grenzen zu sichern, die Nachbarländer zurückzuschlagen? Braucht man da nicht gerade einen starken Mann, jemand wie ein Karl Theodor zu Gutenberg? In 1. Samuel 9 wird ganz unschuldig beschrieben, wie Gott Saul aussucht, und in Kapitel 10 findet die Geschichte ihren zwischenzeitlichen Höhepunkt. Und diese Geschichte möchten wir jetzt lesen. In 1. Samuel 10, die Verse 1 bis 16. Wir haben auch einige Bibeln ausgelegt. Wer diese Bibel hat, auf Seite 261 findet man diese Geschichte. Ich lese sie aus der Guten Nachricht Übersetzung. Wer keine Bibel dabei hat, findet den Text hier vorne. Samuel hatte ein Gefäß mit Öl bei sich. Er goss das Öl Saul auf den Kopf, küsste ihn und sagte: Hiermit hat der Herr dich zum Anführer seines Volkes Israel gesalbt. Weiter sagte Samuel: Wenn du jetzt weggehst, wirst du am Grab Rahels bei Zelzach im Gebiet des Stammes Benjamin zwei Männer treffen. Sie werden zu dir sagen: Die Eselinnen, die du suchen gegangen bist, sind gefunden worden. Dein Vater sorgt sich jetzt nicht mehr um sie, sondern um dich und fragt sich, was er euretwegen unternehmen muss. Wenn du dann weiter eilst und zur Eiche von Tabor kommst, werden dir drei Männer begegnen, die nach Bethel zum Heiligtum gehen. Der eine trägt drei Böckchen, der andere drei Brotlaibe und der dritte einen Krug mit Wein. Sie werden dich freundlich begrüßen und dir zwei von den Broten geben. Nimm sie an. Dann wirst du nach Gibeat Elohim kommen, wo die Philister ihre Posten aufgestellt haben. Vor der Stadt wirst du einer Gruppe von Propheten begegnen, die von der Opferstätte auf der Anhöhe herabkommen. Vor ihnen her werden Musikanten gehen, die auf Harfen, Handpauken, Flöten und Zithern spielen, und die Propheten werden dazu in ekstatischer Begeisterung tanzen und singen. Dann wird der Geist des Herrn auf dich kommen und ihre Begeisterung wird auch dich erfassen. Von da an wirst du wie umgewandelt sein. Diese Zeichen sollen dir eine Bestätigung sein. Wenn sie eintreffen, dann besinn dich nicht lange. Pack die Aufgaben an, die sich dir stellen. Gott wird dir beistehen. Und Samuel fügt hinzu: Geh mir voraus nach Gilgal und warte 7 Tage auf mich. Ich werde dorthin kommen und dem Herrn Opfer darbringen. Dann will ich dich wissen lassen, was du tun sollst. Als Saul von Samuel wegging, machte Gott ihn zu einem neuen Menschen. Alle Zeichen, die Samuel vorhergesagt hatte, trafen der Reihe nach ein. Schließlich kamen Saul und sein Knecht nach Gibea, wo ihnen tatsächlich eine Gruppe von Propheten begegnete. Der Geist Gottes nahm Besitz von Saul und die ekstatische Begeisterung der Propheten erfasste auch ihn. Als seine Bekannten das sahen, fragten sie einander: Was ist denn mit dem Sohn von Kisch geschehen? Wie kommt Saul unter die Propheten? Einer der Umstehenden meinte: Von denen kennt man ja nicht einmal den Vater. So entstand die Redensart: Ist auch Saul unter die Propheten geraten? Als die ekstatische Begeisterung vorüber war, ging Saul zur Opferstätte hinauf. Sein Onkel sah ihn und den Knecht und fragte sie: Wo seid ihr gewesen? Wir haben die Eselinnen gesucht, antwortete Saul. Und als wir sie nicht finden konnten, gingen wir zu Samuel. Was hat er euch gesagt? Wollte der Onkel wissen. Dass die Eselinnen gefunden worden sind, erwiderte Saul. Aber dass Samuel ihm gesagt hatte, er würde König werden, erzählte er ihm nicht. Ein interessanter Text deshalb, weil ich erstmal das Bild, was ich von Saul hatte bisher, etwas revidieren musste. Saul kommt hier nicht wie Karl Theodor zu Gutenberg mit einer edlen Abstammung hoch zu Ross daher. Das ist nicht dieser hochmütige, arrogante Typ, der launisch ist und seine Laune an anderen auslässt. Dieses Bild, das habe ich mir immer gemacht, wahrscheinlich sogar zu Recht, wenn man die folgenden Kapitel dann zu lesen bekommt. Als junger Mann aber war er nicht so. Hier betritt ein Jungbauer die politische Bühne, der hinter irgendwelchen Eseln herrennt. Und dieser Bauer soll Gottes neuer König für Israel sein. Gott beruft ohne Vorbedingung. Saul, der hatte bisher keinen großen Namen. Gut, er stammte aus einer wohlhabenden Bauernfamilie. So richtig reich waren sie auch nicht, denn sie konnten nicht auf zwei Eselinnen verzichten, die ihnen weggelaufen war. So ein Verlust, den konnten sie sich nicht leisten. Esel waren damals wie heute der Mercedes. Sehr teuer in der Anschaffung. Sprit, die haben ja auch ihren Sprit gefressen und waren auch bockig manchmal. Die hatten auch ihr Blockiersystem. Und sie waren teuer in der Anschaffung, dass, wenn man sie gut pflegte, dann hielten sie auch relativ lang. Der Verlust von so zwei Eseln, der war eigentlich schwerwiegend. Und deswegen überlegt der Vater sich, was kann ich tun, um diesen Verlust wieder auszugleichen? Und das Beste, was ihm einfällt, ist, seinen erstgeborenen Sohn loszuschicken mit einem Knecht und in einem riesigen Gebiet diese beiden Eselinnen zu suchen. Das ist das Beste, was ihm einfällt. Und dieser Saul, das ist ein interessanter Typ. Der sagt sich nicht, Vater, du, das hat eh keinen Zweck. Lass mal, das können wir abschreiben bei der Steuer das nächste Mal. Nein, der geht hin und macht sich auf die Suche. Und der ist ausdauernd dabei. Wenn man das in den Text im Kapitel 9 so durchliest, da läuft er durch eine Gegend und durch die nächste Gegend und irgendwann hat er noch nicht mal mehr was zu essen und hat es immer noch nicht gefunden. Hier zeigen sich ganz positive Eigenschaften von Saul. Sein Gehorsam, seine Ausdauer und dass er auf den Rat seines Mitarbeiters hört. Der nimmt sogar sein Geld an, um zu Samuel zu gehen und ihm zu fragen, wo denn bitte diese Eselinnen hingegangen sind. Er lässt sich von seinem Knecht überreden. Das hat nichts mit Hochmut zu tun. Und Samuel, der erwartet ihn schon und er beruft ihn zum König über Israel. Was bitte hatte dieser Saul Besonderes an sich, dass Gott genau ihn berufen will für diese herausfordernde Stellung, für diese besondere Stellung, für diese besondere Situation, in der das Volk Israel steht? Was hatte dieser Typ an sich? Besondere militärische Fähigkeiten? Der hat die ganze Zeit auf dem Acker gearbeitet. Aber vom Militär hatte der nicht viel Ahnung. Besonderen Mut oder Überzeugungskraft? Naja, weiß nicht. Bei seiner Krönung sieht das nicht so aus. Einen besonders geistlichen Charakter? Eine ausgesprochene super Beziehung zu Gott? Nein. Saul hat überhaupt nichts zu geben. Und das weiß er selber ganz genau. Der sagt nämlich selber, was willst du mit mir? Ich habe überhaupt nichts zu tun. Saul kann noch nicht einmal mit einer tollen Abstammung punkten, mit einer tollen Familienära. Denn er gehört zu einem besonderen Stamm, zum Stamm Benjamin. Und dieser Stamm hat keine rühmliche Geschichte. Es ist der kleinste Stamm in Israel. Warum? Das hatte einen besonderen Grund. Jahre zuvor hatten Menschen aus dem Stamm Benjamin das Gastrecht missbraucht. Und das auf sehr, sehr unschöne Art und Weise. Sie hatten die Frau eines Leviten so lange vergewaltigt, bis sie tot zusammenbrach. Und der Stamm Benjamin kümmerte sich nicht darum, um so einen Frevel. Sie wollten das nicht sühnen. Und da taten sich alle anderen Stämme zusammen, um genau dieses Unrecht aus der Welt zu schaffen. Und sie führten Krieg gegen Benjamin, so dass nur noch 600 Menschen überblieben. Kurz vorm Ausgelöschtsein war dieser Stamm. Und genau aus diesem Stamm beruft Gott seinen König. Gott beruft ohne Vorbedingung. Gott beruft ohne dass er etwas von uns fordert. Und das hat bei Gott immer wieder Methode. Das finden wir immer wieder. Wenn wir durch die ganze Bibel durchschauen, dann finden wir immer wieder, dass dieser Satz Methode hat. Gott beruft ohne Vorbedingung. Das war schon bei Mose so. Mit einem riesigen Sprachfehler. Ein Mörder, der im Affekt einen Menschen umgebracht hat. Der sich 40 Jahre lang in einer Wüste versteckt. Und nicht gerade große Lust hat, irgendwo auf der politischen Bühne aufzutauchen. Genau den macht Gott zum Anführer seines Volkes. Oder der Prophet Amos, ein einfacher Bauer, mal wieder ein Bauer. Der hat nie eine Prophetenschule besucht, der ist nicht besonders gelehrt. Und Gott beruft ihn, als Prophet aufzustehen und das Volk zurechtzuweisen. Oder Maria, eine einfache Frau vom Lande, eine junge Frau, eine, der man nicht viel zutraut. Sie wird berufen, Gott zu dienen, Mutter von Jesus, dem Retter zu sein. Oder Simon, Fischer, Großmaul, Verräter. Dieser Simon wird Petrus, der Fels der Gemeinde. An ihm soll sich die Gemeinde aufrichten. Gott beruft ohne Vorbedingung. Das hat Methode. Auch Methode für uns. Denn wenn Gott uns ruft, dann ist er nicht daran interessiert, an dem, was wir Besonderes zu bringen haben. Er ist nicht besonders an unserer Kraft, an unseren Fähigkeiten interessiert und schon gar nicht an unserem Geld. Gott ist nicht interessiert an unserem besonders reinen Charakter oder in unseren intellektuellen Fähigkeiten. Wenn Gott uns ruft, dann macht er das alleine aus Gnade und ohne irgendeine Vorbedingung. Und wir sind zu großen Dingen berufen. Wir sind berufen, Gottes Reich auf dieser Erde darzustellen, sichtbar zu machen. Was Jesus uns vorgelebt hat, das sollen wir nachahmen als Heilige auf dieser Erde, als Menschen, die Gott Ehre geben, die Hoffnung weiterzugeben haben, gerade in dieser Zeit, wo so viel Hoffnungslosigkeit um uns herum ist, wo so viel Angst ist. Wir sind berufen, Frieden zu leben. Wenn man uns anfeindet, sollen wir segnen, sollen wir nicht zurückschlagen. Wir sind berufen in die Einheit, gerade mit denen wir uns nicht so gut verstehen. Mit anderen Christen, in aller Verschiedenheit. Das ist eine riesige Berufung für uns. Aber wenn ich jetzt hier fragen würde, wer von uns diese Berufung verdient hat, würde sich da irgendjemand melden? Der Paulus, der benutzt in Philipper 4, Vers 9 einen ganz steilen Satz, der sagt, macht es genauso, wie ich das mache. Ich bin euer Vorbild, macht das so. Mal ganz ehrlich, wer von uns würde das genauso ausdrücken wollen? Gibt es da auch nur irgendeinen? Ich glaube kaum. Jeder hier sieht doch seine eigenen Verletzungen, seine eigenen Wunden, seine eigenen Fehler. Und da beschleicht einen doch automatisch dieses Gefühl des Selbstzweifels. Sind wir überhaupt würdig für so eine riesige Berufung? Haben wir auch die Kraft dafür, Hoffnung weiterzugeben in dieser hoffnungslosen Welt? Und besonders schlimm kann dieser Selbstzweifel werden, wenn der geistliche Erfolg oder die geistliche Anerkennung aufbleibt, wenn Wüstenzeiten in unserem Leben auftauchen. Da versucht man mit mehr Engagement, mit noch mehr Leistung, das zu kompensieren. Und wenn das auch nicht zum Erfolg führt, verzweifeln wir an uns selber. Wieder andere suchen in ihren Selbstzweifeln nach Ursachen in der Vergangenheit, in der Familie. Wenn doch meine Eltern nicht so streng, so autoritär gewesen wären, dann hätte ich doch viel besser leben können. Wenn wir mehr Geld gehabt hätten für eine bessere Schulbildung, hätte ich doch die neuere Schule besucht, hätte ich doch die bessere Ausbildung gemacht, hätte ich doch das Studium gemacht, dann. Und letztendlich verzweifeln auch diese Menschen an ihrer Berufung. Wieder andere leben ihre Berufung als Christen mit einem schlechten Gewissen als Schatten. Und das hemmt sie so stark, dass sie eigentlich gar nicht klarkommen. Sie sind immer damit beschäftigt, mit diesem Selbstzweifel. Und das frustriert sie. Das demotiviert sie. Das überfordert sie. So dass sie sich irgendwann vielleicht sogar von diesem Gott abwenden und meinen, irgendwo anders Gottes, irgendwo anders Hoffnung zu finden. Gott greift hier ein. Gott sagt, ich berufe euch ohne Vorbedingung. Gott ist nicht interessiert an unseren Fähigkeiten. Gott beruft uns allein aus seiner überwältigenden Gnade heraus, hin zur Hoffnung. Und wir können darauf nur antworten mit Demut. Demut ist schon ein schwieriges Wort, finde ich. Weil das hat immer so ein bisschen den Geschmack von Unterwürfigkeit. Ich habe dazu eine interessante Story gefunden. Zu dem alten Pfarrer Christoph Blumhardt in Stuttgart kam einmal eine junge Frau. Und sie kam mit einer besonderen Frage. Sie fragte ihn, Herr Pfarrer, ist es eigentlich eine Sünde, dass ich so schön bin? Der Pfarrer Christoph Blumhardt überlegt und sagt dann, nein, eine Sünde ist es nicht, dass du so schön bist, aber eine Täuschung. Demut war jetzt nicht unbedingt ihre größte Stärke, würde ich behaupten. Aber was bitte heißt denn Demut? Demut heißt, sich absolut seiner Bedürftigkeit und seiner Abhängigkeit von Gott bewusst zu sein und danach zu leben. Zu wissen, dass ich alles von Gott erwarten kann und von ihm abhängig bin mit meinem ganzen Leben und Sein. Nicht von irgendeiner Technologie, nicht von irgendeinem Sicherheitsstandard, sondern allein von dem großen Gott, der alles in seiner Hand hält. Das ist Demut. Saul hatte genau diese Demut. Und das fand ich total spannend zu entdecken in diesem Text hier. Saul hatte genau diese Demut. Bei der öffentlichen Krönung, da wird er von einigen verspottet. Und die treiben es sogar so weit, dass sie ihm noch nicht einmal Geschenke vorbeibringen. Und das war damals ein absolutes No-Go. Ein Affront. Und an seiner Stelle hätte ich mein Büchlein aufgeschlagen und hätte mal ganz genau mir die Gesichter angeschaut. Und hätte mir ganz genau die Namen gemerkt. Und bei der nächstpassenden Gelegenheit hätte ich ihm mal gezeigt, wo der Hammer hängt. Und Saul? Saul tut das nicht. Saul schaut darüber hinweg, ganz demütig. Und selbst als er die Chance dazu hat, denen richtig eine auszuwischen, lässt er sie laufen. Der hat gelernt, was Demut ist. Demut heißt Abhängigkeit, sich abhängig zu machen von Gott, abhängig zu sein und von Gott alles zu erwarten, weil man selber nichts bringen braucht, weil Gott uns beruft ohne Vorbedingung. Und das macht mich dankbar. Denn damit kann ich den anderen Menschen begegnen, die hoffnungslos neben mir stehen. Nicht ich bin der Hoffnungsbringer, nicht ich bin der Hoffnungsträger. Gott beruft mich, weil er der Hoffnungsträger ist. Ein zweiter Gedanke zu unserem Text. Gott beruft Saul nicht nur ohne Vorbedingung, Gott beruft zu einer neuen Identität. Zu einer neuen Identität. Der Vers 9 in unserem Text, der hat mich besonders beeindruckt. Da steht, als Saul von Samuel wegging, machte Gott ihn zu einem neuen Menschen. Klingt ganz leicht und ganz einfach. Gott beruft Saul nicht nur ohne Vorbedingung, er beschenkt ihn auch noch mit seinem neuen Geist, mit einem neuen Herzen und macht ihn zu einem völlig neuen Menschen. Einem, der sich abhebt von seiner Umgebung. Das wird besonders deutlich in der Begegnung, die die Saul hat mit der Prophetengruppe, die in Ekstase Gott lobt. Das kommt uns völlig unbekannt vor, dass Menschen dort in Ekstase geraten und vor Begeisterung Gott loben. Für uns ist das im Neuen Testament so fremd. Im Neuen Testament wird viel von Ordnung gesprochen. Hier im Alten Testament sind die Propheten in Ekstase vor Gott. Und sie verkünden das Wort. Und Saul wird vom Geist Gottes ergriffen und wird mit in diese Gruppe hineingestellt und fängt an, laut mitzusingen und Gott zu loben und Gottes Wort weiterzugeben. Und das macht Eindruck. Er ist damit der direkte Überbringer von Gottes guter Botschaft. Und das passt so gar nicht in das Bild der Menschen. Die fragen sich, was ist denn überhaupt das für ein Typ? Der hat doch da gar nichts zu suchen. Und wie unbedeutend Saul ist, das sieht man daran, dass die Leute noch nicht einmal seinen Vater kennen. Sie fragen völlig überrascht, ist Saul jetzt unter die Propheten gegangen? Hat er so eine Berufung bekommen? Aber so erstaunlich ist das gar nicht für Gott, für die Menschen schon, aber für Gott nicht. Es passt wunderbar in das Bild von Gott und seiner neuen Identität, zu der er Saul beruft. Gott beruft Saul zum Dienst, zur Ehre Gottes, zu einer völlig neuen Identität. Denn dieses Königstum, was Gott hier anstrebt mit dem Volk Israel, das soll sich abheben völlig von dem, was sonst praktiziert wird. Was überall in den Nachbarländern gemacht wird. Dort waren die Könige nämlich Gott gleich. Sie wurden als Götter verehrt. Ihnen wurde Göttlichkeit zugesprochen. Und so wollten sie dann auch verehrt werden. Sie gehörten nicht mehr in die menschlichen Kreise. Sie diskutierten und rangen mit den Göttern. So hoch erhaben waren sie. In Jesaja 14 kann man das nachlesen, wie imposant diese Könige versuchten, sich darzustellen. Dass sie nicht mit Menschen diskutieren wollten, sondern im Rat der Götter sitzen wollten. So sah das in den Nachbarländern aus mit den Königen. Und vielleicht lächeln wir darüber. Vielleicht lächeln wir über einen Nebukadnezar, der sich ein Bild macht, wovor alle Lieder fallen sollen. Aber dieses Lächeln ist nicht gerechtfertigt. Man sollte nicht denken, das sind ja Hinterwäldler. Mit denen kann man nichts anfangen. Denn dieses Denken, dass der König Gott gleich ist, das trägt sich bis heute in unsere heutige Zeit. Das war nicht nur im Römischen Reich so, dass der Kaiser gleich Gott war. Nein, auch wenn man durch unsere Welt geht, sieht man das. Ich erinnere nur an Nordkorea und Kim Jong-il. Menschen, die sich vor seinem Bild niederwerfen müssen, wo er als Gott verehrt wird. Oder Präsident Mugabe von Simbabwe. Oder der Präsident der Elfenbeinküste, der sich verhält wie ein Gott. Wahlen hin oder her, das ist doch völlig egal. Ich habe zu bestimmen, was hier Sache ist. Und selbst beim Herrn Gaddafi ist das der Fall. Menschen, die sich verhalten wie Götter. Könige, die sich verhalten wie Götter. Nichts Neues unter der Sonne, oder? Aber mal ganz ehrlich, so weit brauchen wir doch noch nicht einmal zu gehen. Selbst in unserem eigenen Land haben wir im Faschismus gesehen, was ein Mensch anrichten kann, wenn er meint, er ist Gott und er steht über allem. Jemand, der meint, er kann sich wie Gott benehmen, schafft die Hölle auf Erden. Und Gott sagt dazu, nein, in meinem Volk soll genau das nicht so sein. In meinem Volk ist es anders. Ich will eine neue Identität. Ich will ein anderes Königstum. Ich will eine andere Monarchie. Und in dem Psalm, da wird das deutlich, dass der König zuallererst eine theologische Bedeutung hat und erst als zweites eine politische. Denn Gott ist der Herr. Gott ist der König. Der menschliche König ist nur der Repräsentant Gottes. Er soll eigentlich was anderes machen als das, was das Umfeld tut. Er soll als Diener des Volkes auftreten. Er soll den Schwachen ihr Recht geben. Er soll den Armen und Hungrigen zu essen geben, sprich Gottes Ziele zu den eigenen Zielen machen. Gott dienen mit ganzer Seele, mit ganzem Körper, mit ganzer Kraft, mit ganzem Herzen. Das soll der König in Israel. Das ist seine Identität. Und diese Identität, die hebt sich total ab von dem, was man sonst findet. Und diese neue Identität, die will Gott nicht nur in Saul schaffen, nein, die will er in der Begegnung mit ihm auch in uns schaffen. Wir sind nicht berufen dazu, hier sonntags morgens uns den Hintern Platz sitzen zu lassen. Wir sind nicht berufen dazu, sonntags morgens hierher zu kommen, einen schönen Gottesdienst zu feiern, ein bisschen zu singen, sich erbauen zu lassen für die Woche, netten Kaffee trinken, eine nette Unterhaltung und dann wieder ins Leben zu gehen ohne Unterschied. Wir sind berufen zu einer neuen Identität. Wir sind berufen, Hoffnung in diese Welt hineinzugeben, die nach Hoffnung lechzt. Er hat uns diese neue Identität gegeben, die uns herausreißt aus allem, was wir tun. Unsere Orientierung ist nicht unser Ellbogen. Wie bekomme ich mein Recht? Wie bekomme ich das Beste? Sondern wie gebe ich Gott mit meinem Leben die volle Ehre? Durch das, was ich tue, durch das, was ich sage, durch das, was ich lebe. Er sagt, lebt als Heilige. Dazu habe ich euch berufen. Besucht die Gefangenen, tröstet die Traurigen, gebt den Bedürftigen zu essen, verkündet die gute Botschaft, die Hoffnung vom Evangelium von Jesus Christus. Das ist eure Berufung. Darauf geht hin. Wir als Gemeinde haben etwas zu geben für diese kranke Welt, die sich biegt unter dieser Schuld und dieser Last und der Sünde. Wir haben Hoffnung zu geben. So etwas kann ich nicht aus mir selber heraus. Das kann ich nur mit dem Geist Gottes tun. Indem er mich beruft, indem er mich umgestaltet in eine neue Person, in eine neue Identität, die in absoluter Abhängigkeit zu Gott lebt, die weiß, dass alles von ihm kommt und dass er der König ist, der herrscht, nicht ich. Und Gott bereitet diesen Weg bei Saul akribisch vor. Der Samuel sagt ihm ganz viele Dinge, die passieren werden. Gott kümmert sich ums Essen. Gott kümmert sich um die Opfergabe. Gott kümmert sich sogar um die dummen Esel. Die werden wiedergefunden. Wo sie die wohl gewesen sind, habe ich mich gefragt bei dem Ganzen. Gott kümmert sich um all diese Dinge. Gott kümmert sich um jede Kleinigkeit im Leben. Er hat gesagt, ich kümmere mich sogar um jedes Haar auf deinem Kopf. Gott will sich darin zeigen, in diesen Kleinigkeiten des Lebens. Er will sich darin zeigen, wie er dich versorgt. Und deswegen ist es wichtig und absolut notwendig, dass ich Gott nicht aus den Kleinigkeiten meines Lebens heraushalte. Denn dann halte ich ihn aus 95% meines Lebens heraus. Gott will unser Leben gestalten und unser Leben besteht aus Kleinigkeiten. Wie oft verschwenden wir unsere Energie und unsere Kraft auf Dinge, auf Kleinigkeiten in unser Leben, sodass wir kaum noch Zeit und Energie haben, um mit diesem großen und barmherzigen und versorgenden Gott zu reden, sich mit ihm zu beschäftigen, mit seinem Wort zu beschäftigen. Schließt Gott in euer Leben mit ein und Gott wird euch versorgen. Wir haben vorhin gebetet im Vater unser tägliches Brot gib uns heute. Ist das unsere Bitte für den Alltag? Nehmen wir ihn da mit hinein in unser Leben? Gott will da die Wege ebnen. Werdet konkret in eurem Gebet und nehmt ihn nicht aus den Kleinigkeiten hinaus. Gott will, dass wir aus seiner Gnade, aus der Abhängigkeit zu ihm leben. Wir sind keine Lichtgestalten wie ein Karl Theodor zu Gutenberg. Und das müssen wir zum Glück auch nicht sein. Denn Gott hat uns berufen ohne irgendeine Vorbedingung. Gott hat uns allein berufen aus seiner Gnade und aus seiner Liebe. Und diese Liebe wird uns jeden Tag neu durchtragen. Das sagt er uns. Diese Hoffnung, die wollen wir mitnehmen. Gott für uns sorgen lassen, weil er uns das verspricht. Weil er uns berufen hat zu einer neuen Identität. Er will dich gebrauchen, dort, wo du stehst, als Zeuge für seine Kraft und für sein Versorgen, weil er damit geehrt wird. Ihm zur Ehre. So wollen wir leben und Hoffnung weitergeben. Amen.